Ihr habt schon gehört, es geht um Vergebung und Versöhnung. Ich habe ja jetzt über 1,5 Jahre, 2 Jahre eine Predigtserie bei euch gehalten und es ist sehr schwierig, über diese Zeit da irgendwie den Überblick zu behalten, was ich jetzt alles schon gesagt habe. Aber ich habe immer wieder über das Thema Friedensstifter gesprochen und gebe euch noch mal kurz eine Zusammenfassung, was ich schon gesagt habe, dass ihr ein bisschen den Überblick habt. Also in dieser Serie haben wir angeschaut, warum wir streiten, also woher Streit kommt, also wie es in unserem Herzen auch entspringt. Und eben wie es daher kommt, dass wir oft in unserem Fleisch leben und uns selber König sein wollen und nicht Jesus König sein lassen über unserem Herzen. Und dass wir darum auch wie Könige von verschiedenen Ländern miteinander streiten und in den Krieg ziehen miteinander. Wir haben aber auch gesehen, dass wir von Jesus als Botschafter von ihm berufen wurden und als Friedensstifter berufen wurden. Das heißt, dass wir eben eigentlich nicht hinausgehen sollen, um für unser eigenes Königreich zu kämpfen und für unser Recht, sondern dass wir für Jesus leben sollen. Für die Sachen, die Jesus am Herzen liegen und nicht für die eigenen. Dass wir zum Frieden beitragen und eben nicht zum Streit. Dass wir Friedensstifter sind, dass wir seine Botschafter sind. Und dann haben wir auch gesehen, dass es darum in erster Linie mal wichtig ist, wenn wir in einem Konflikt sind, wenn wir streiten, dass wir den Blick zuerst auf uns selbst richten. Dass wir, wie es Jesus gesagt hat, den Balken zuerst aus dem eigenen Auge heraus operieren, bevor wir den Splitter aus dem Gegenüber herausnehmen wollen. Aber dann zuletzt haben wir dann auch gesehen, dass es trotzdem wichtig ist, dass wir eine gute Ebene haben, wo wir auch Fehler des anderen ansprechen können. Auch das sagt die Bibel, das ist wichtig, dass wir das tun können, dass wir, wenn jemand gegen uns gesündigt hat, dass wir da auch das ansprechen dürfen. Aber da kommt es auch darauf an, wie wir es tun. Dass wir es eben nicht hochmütig und stolz und rechthaberisch oder in einer Verteidigungshaltung tun, dass wir irgendwie Rache ausüben wollen oder sonst irgendetwas, sondern dass wir es in der Liebe von Jesus Christi tun, dass wir es demütig machen, dass wir es wohlwollend machen, dass wir es gewinnen machen. Um das ging es in den letzten Predigten. Und heute kommen wir eben zur letzten Predigt zum Thema Vergebung und Versöhnung. Das ist der letzte Schritt. Wenn wir in Konflikten sind, dann soll für uns Christen eigentlich immer das Ziel Vergebung und Versöhnung sein. Manchmal dauert es ein bisschen länger, wie es Vreni erzählt hatte, aber das ist das Ziel eigentlich. Wir sollten auf den Frieden hinarbeiten und nicht im Streit verweilen oder den Streit einfach so stehen lassen. So viel an uns liegt, sollen wir dafür kämpfen und dafür uns einsetzen. Das gelingt nicht immer, weil es braucht auch es braucht beide Parteien dazu. Aber so viel an uns liegt, sollen wir Frieden halten und so viel an uns liegt, sollen wir für Vergebung und Versöhnung kämpfen. Vergebung bedeutet, jemand die Schuld zu erlassen, dass wenn jemand sich gegenüber uns eben versündigt hat oder irgendwie schuldig geworden ist, dass wir ihm die Schuld, die er an uns begangen hat, dass wir sie ihm erlassen. Aus Gnade. Dass man nicht mehr sein Recht einfordert und nicht mehr dafür kämpft, und eben Rache ausüben will und irgendwie vergelten will, sondern dass man es einfach loslassen kann. Und es braucht immer zuerst Vergebung, dass es auch zur Versöhnung kommen kann. Dass wahre Versöhnung wieder geschehen kann. Und Versöhnung bedeutet, dass nachdem man eben gestritten hat und sich vergeben hat, dass man Frieden schließt. Das ist das gegenseitige Einverständnis, dass man die Waffen fallen lässt. Dass man das, was passiert ist, die Verletzungen, all das, was gesagt wurde, hinter sich lässt. Nicht mehr darüber nachdenkt, nicht mehr darüber brütet, sondern es hinter einem lässt, dass man wie bei Null anfängt. So verstehe ich Versöhnung. Und das alles, das können wir nicht aus uns heraus tun. Wie es Vreni erzählt hat bei uns, ich meine, unser Fleisch, unser Mensch, wir wollen kämpfen. Wir wollen, wenn uns Unrecht getan wird, dann stehen wir auf die Hinterbeine und wollen es dem anderen heimzahlen. Oder das ist die natürliche Haltung von uns. Darum von uns heraus können wir das nicht tun. Aber wir können es mit der Hilfe von Jesus Christus tun. In Epheser 4, Vers 32 heißt es, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus Jesus. Vergebung und Versöhnung ist nur auf dieser Grundlage möglich. Weil Gott uns vergeben hat in Jesus Christus, können wir auch anderen Menschen vergeben. Aus uns heraus geht das nicht. Wir brauchen die Hilfe von Jesus Christus. Und wenn wir an dem andocken, wenn wir, was wir auch noch sehen werden im Abendmahl, wenn wir uns das vor Augen führen, was Jesus für uns getan hat, wie er uns vergeben hat, dann können wir auch anderen Menschen vergeben. Aber wenn wir die Vergebung von Jesus Christus selbst gar nie wirklich erfahren haben, dieses Geschenk nicht angenommen haben, dann ist es uns auch nicht möglich, wirklich wahrhaftig, von Herzen, tiefgründig auch den anderen Menschen zu vergeben. Oder wenn uns zu wenig bewusst ist, welche Schuld uns vergeben worden ist, von Gott her, durch Jesus Christus, dann wird es uns auch schwerfallen, unserem Nächsten zu vergeben, weil wir immer denken, ja, aber das, was er getan hat, das, was diese und diese Person getan hat, das kann man nicht vergeben. Und darum lasst uns mal vor Augen führen, was Jesus denn getan hat für uns. Jesus hat seinen Jüngern in Matthäus 18, Vers 23 bis 25 das selber auch vor Augen geführt, was Gott vergeben hat oder wie Gott vergibt. Und dort, die Szene ist so, dass dort ja Petrus fragt, wie viel Mal müssen wir unserem Nächsten vergeben? Und Petrus fragt ja, müssen wir 7-mal unserem Nächsten vergeben? Und Petrus denkt, ja, 7-mal, das ist mega viel, oder? Das ist die vollkommene Zahl in der Bibel und 7-mal, hey, boah, das ist so richtig großzügig. Und Jesus sagt, nein, nein, 7-mal, 70-mal. Also es geht hier nicht um die genaue Zahl, dass wenn diese Zahl erfüllt ist, man sagt, so, jetzt muss ich nicht mehr vergeben, sondern es geht eigentlich darum, Jesus will damit sagen, ja, du musst eigentlich immer vergeben. Du musst immer bereit sein zu vergeben. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte hier in Matthäus 18, Vers 23 bis 25. Dort sagt Jesus, darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihm gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Umgerechnet sind das 60 Millionen Tageslöhne. Also unglaublich viel, oder? Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen, was ja unmöglich ist. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er seinen Mitknecht. Der war ihm 100 Denare schuldig. Das sind umgerechnet 100 Tageslöhne. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber, oh, ich muss da weiter. Oh, sorry. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknechten erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Das ist eine krasse Warnung. von Jesus. Und Jesus zeigt hier auf, wie wichtig das ist, dass wir auch lernen zu vergeben. Der König in diesem Gleichnis ist Gott. Wir sind der Knecht, der dem König 60 Millionen Tageslöhne schuldet. Wer von euch könnte 60 Millionen Tageslöhne irgendjemandem zurückzahlen von da? Vielleicht gibt es schon Leute in Brunnen oder da in Fitznau, da Parkhotel Pi, der könnte das vielleicht. Aber es ist eine unglaublich hohe Geldsumme. Wir können das nicht zurückzahlen. Dieser Knecht kann es niemals zurückzahlen. Unsere Schuld vor Gott, wenn wir das in unser Leben anwenden, ist so übermäßig groß, so gigantisch groß. Wir können es niemals zurückzahlen. Und dennoch vergibt sie uns Gott in Christus Jesus. So groß ist unsere Schuld vor Gott, weil wir haben uns von Gott abgewendet. Wir sündigen immer wieder gegenüber Gott. Für uns fühlt sich die Schuld vielleicht zum Teil nicht so groß an, aber sie ist so groß. Er ist für uns am Kreuz gestorben, wir eben werden noch Abendmahl feiern. Er hat mit seinen Händen für unsere Sünden bezahlt, seine Hände durchbohren lassen, für unsere Schuld, weil wir vielleicht Leute geschlagen haben, weil wir vielleicht Dinge geklaut haben. Auf seinem Kopf wurde eine Dornenkrone gesteckt und die Dornen durchdrangen die Kopfhaut und es blutete stark, weil wir mit unseren Gedanken und mit unserem Kopf gesündigt haben, weil wir schlecht über andere Menschen denken, weil wir schlecht über andere Menschen reden, weil wir böse Gedanken in unserem Kopf und in unserem Herzen hegen und bewegen. Wir haben die Gebote gebrochen, uns ist das Geld oft wichtiger als Gott, die Karriere oder eben wir haben Ersatzgötter wie Sex, Party, Sport, Alkohol, weiß ich was. Wir lügen, morden, neiden, brechen die Ehe, stehlen, begehren. Und die Schuld, die wir haben, 60 Millionen Tageslöhne, die ist unendlich groß, wir können sie nicht bezahlen. Aber Jesus Christus hat sie für uns am Kreuz bezahlt und Gott hat uns so vergeben. All das, was wir falsch getan haben. Und darum, weil auch uns solch eine große Schuld erlassen wurde, sollen auch wir unseren Mitmenschen vergeben. Der Mitknecht sind unsere Mitmenschen. Und hier heißt es, dass dieser Mitknecht 100 Tageslöhne dem anderen schuldig war. 100 Tageslöhne oder anders gesagt 3 Monatslöhne. Das ist auch viel Geld. Also es ist ja nicht eine Bagatelle, es ist viel. Es handelt sich da um viel Geld. Und Jesus sagt, auch ihr sollt die Schuld dem anderen erlassen. Auch wenn die Schuld groß ist, auch wenn das, was der andere getan hat, gewichtig ist, auch wenn es sich um viel Geld oder um viel Schuld handelt, wenn einem der andere viel immer wieder verletzt hat und wirklich Grausames getan hat, dennoch sollten wir bereit sein, diese Schuld unserem Nächsten zu vergeben. Wie sieht es in deinem Leben aus momentan? Gibt es da vielleicht Personen in deinem Leben, denen du Stand heute nicht vergeben kannst? Beziehungen, die nicht versöhnt sind, in denen du vielleicht eben stur bleibst und denkst, nein, das kann ich ihm nicht vergeben, der hat mir so Böses getan, das kann ich nicht und will ich nicht. Vielleicht ein Ehepartner oder in der Familie mit Vater, Mutter, Nachbar, Arbeitskollege, einem Chef. Wir müssen, so sagt es Jesus, bereit sein, jeden zu vergeben. Auch wenn die Sünde gigantisch groß ist. Ich nehme an, ihr kennt Corrie ten Boom. Kennt jemand Corrie ten Boom nicht? Sie war ja, im Zweiten Weltkrieg groß geworden. Ihre Familie hat Juden versteckt in Holland. Und sie und ihre Schwester kamen dann auch ins Konzentrationslager. Und die Schwester von Cori wurde dort im Konzentrationslager alle wurden dort missbehandelt, oder? Aber die Schwester wurde dort auch vergewaltigt und starb schlussendlich in diesem Konzentrationslager. Corrie ten Boom hat es überlebt und konnte nachher umherreisen und überall das erzählen und hat auch viel davon von Jesus erzählt, oder? Wie Jesus sie durchgetragen hat und eben vom Evangelium, von dieser Vergebung. Und eines Tages war sie in einer Kirche und hat dort Zeugnis gegeben und da kam der Wächter hinein in die Kirche, welcher die Schwester vergewaltigt hatte. Und er kam hinein und er ist in dieser Zeit nach dem Fall der Nazis auch zum Glauben gekommen. Und dann kam er auf Corrie ten Boom zu und bat um Vergebung. Und Corrie ten Boom berichtet, wie schwer ihr das fiel. Wie viel Hass und Wut da auch vorhanden war. Wie nichts in ihr drinnen diese Vergebung aussprechen wollte. Sie konnte es von sich aus nicht tun. Ich meine, diese Schuld, die war gewaltig groß, dieses Mannes. Aber sie wusste, es war ihre Pflicht. Sie wusste, es ist das, was Jesus von ihr möchte. Darum hat sie zu Jesus gebetet, dass er ihr hilft, dass sie das aussprechen kann. Und so hat sie es geschafft. Sie konnte die Hand ausreichen und die Vergebung aussprechen mit der Kraft von Jesus Christus. Nicht, weil es sich gerade so gut angefühlt hatte. Und so konnte sie vergeben und sich versöhnen. Oder ein erst gerade kürzliches Beispiel von Charlie Kirk, der ermordet wurde. Ich nehme an, ihr habt das auch gehört. Und die Frau hat an der Abschiedszeremonie dem Täter ja auch Vergebung ausgesprochen. Und vielleicht dachte man ja auch, ja, meint sie das jetzt wirklich so oder nicht? Oder was ist da? Aber kommt eigentlich gar nicht drauf an. Sie hat Vergebung dem Täter, dem Mörder ihres Mannes ausgesprochen. Auf dieser Grundlage wie Corrie ten Boom. Nicht, weil es sich so gut angefühlt hat und weil sie die Gefühle überkamen, um das zu tun, sondern weil sie wusste, es ist das einzig Richtige zu tun. Und das ist nur möglich auf der Grundlage von dem, was Jesus Christus getan hat. Von der Erlösung, die er für uns am Kreuz geschaffen hat. Vergebung ist kein Gefühl. Wir sollen nicht erst dann vergeben, wenn uns plötzlich von irgendwoher so ein Gefühl überkommt und wir nicht anders können, als einfach nur vergeben. Nein, Vergebung sollen wir auch dann aussprechen, eben wenn es sich nicht so anfühlt. Weil wir wissen, es ist das, was Jesus von uns möchte. Und wir können es nur aus der Kraft von Jesus Christus tun. Vergebung ist aber auch keine Schönrederei. Wenn wir vergeben, dann reden wir die Schuld des anderen nicht klein. Wir bagatellisieren die Schuld nicht. Vielmehr ist es sogar so, wenn wir Vergebung aussprechen, dann machen wir damit deutlich, dass es eine effektive Schuld gibt, die vergeben werden muss. Also wir verdeutlichen dann auch dem anderen, hey, da ist etwas, das war nicht gut. Da gibt es eine Schuld. Aber ich erlasse dir die Schuld. Vergebung ist keine Schönrederei. Aber die Frage ist vielleicht, ja, aber was sollen wir tun, wenn der andere eben die Sünden nicht erkennt? Wie können wir der Person dann vergeben? Also ich muss nur sagen, ich meine, es ist eigentlich sehr wichtig, oder es wäre das Idealste, das Beste, wenn eben Schuld auch erkannt wird. Wenn beide Parteien ihre Schuld erkennen und einander die Vergebung aussprechen können, das ist immer das Ideal. Aber eben, was ist, wenn der andere die Sünde nicht erkennt und die Schuld nicht erkennt, auch wenn ich sie anspreche und ihm vergeben will? Sollen wir dann überhaupt vergeben? Müssen wir dann vergeben, wenn der andere seine Sünden nicht bekennt? Ich sage ja. Denn was hat Jesus getan am Kreuz? Was hat er gesprochen? Was hat er gebetet? Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Die Menschen, die dort ums Kreuz standen, die Menschen, die Jesus ans Kreuz nagelten, die Menschen, die ihn verspottet haben, als er am Kreuz hing, sie wussten nicht, was sie tun. Das sagt Jesus. Sie hatten keine Sündenerkenntnis. Sie wussten nicht, was sie gerade am Machen sind, am Verüben sind, was für Schuld sie auf sich laden. Aber Jesus bittet seinen Vater im Himmel, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und darum sollten wir auch bereit sein zu vergeben, auch wenn der andere seine Schuld nicht erkennt, wenn er nicht weiß, was er tut. Am besten ist es natürlich, wenn man die Sünde erkennt, auch wenn das Gegenüber die Sünde erkennen kann und Buße tun kann. Und daraufhin sollten wir auch arbeiten, weil es auch eine Erlösung für den anderen sein kann, wenn er seine Schuld erkennen kann. Aber eben, wir können nur immer so weit gehen, wie es an uns liegt. Den anderen Menschen können wir nicht zu etwas zwingen. Von dem her müssen wir einfach alles tun, was von unserer Seite her möglich ist. Und wir können in unserem Herzen dem anderen schon vergeben, auch wenn er seine Sünden noch nicht erkannt hat. Man spricht hier von der horizontalen Vergebung gegenüber Gott. Vor Gott vergebe ich meinen Mitmenschen. Und in der vertikalen, da muss halt vielleicht noch ein bisschen Arbeit passieren. Aber es ist wichtig, dass wir als Kinder Gottes schon, bevor unser Gegenüber die Schuld erkennt, dass wir in unserem Herzen diese Vergebung aussprechen können. Vor Gott, dass wir vergeben können. Tun wir das nicht, führt das nur dazu, dass wir böse Gedanken in unserem Herzen haben, hegen und pflegen. Groll und Bitterkeit kann aufkommen, weil wir immer wieder daran denken, was der andere alles Böses getan hat gegen mich. Und das nimmt uns gefangen, nicht der andere. Das nimmt uns gefangen und macht uns kaputt. Aber wenn wir Vergebung in unserem Herzen aussprechen können vor Gott, dann befreit uns das wiederum. Und wir können dem anderen vielleicht auch wieder neutral begegnen. Die Frage ist auch eben, wie müssen wir vergeben? Es heißt ja hier, wir sollen vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Wie Gott uns vergeben hat in Christus Jesus. Also wir sollen so vergeben, wie Gott uns vergibt. Das ist eine große Aufgabe. Nun habe ich schon von einer Frau also gehört, oder besser gesagt in einer Seelsorgesitzung gehabt, die ihrem Mann sagte, als er seine Schuld ihr bekannt hatte. Also es war nicht wegen Ehebruch oder sonst irgendetwas, es war einfach sonst ein Streit in der Ehe. Und der Mann hat seine Schuld erkannt und hat um Vergebung gebeten. Und die Frau sagte, ja, ich vergebe dir, aber ich möchte mich jetzt trotzdem scheiden lassen. Und dort dachte ich, ist das wirkliche Vergebung? Oder dann gibt es auch immer wieder Leute in der Gemeinde, die sagen, ja, ich habe diese Person vergeben, schon längst in meinem Herzen, aber ich möchte trotzdem nicht mehr mit ihr reden. Ich möchte dieser Person jetzt lieber aus dem Weg gehen. Ist es so, wie Gott uns vergibt? Also ich verstehe absolut, wenn es immer noch Schwierigkeiten gibt, mir der Person vielleicht nicht direkt begegnen kann, das geht mir gleich, aber vergibt uns Gott so? Sagt er, hey Hennes, schön, dass du um Vergebung gebetet hast, aber weißt du, ich will lieber nicht mehr mit dir reden. Komm nicht mehr zu mir und bete zu mir. Vertrage ich jetzt gerade nicht. Oder Hennes, es ist schön, dass du um Vergebung gebetet hast, aber weißt du, ich brauche immer noch ein bisschen Distanz, also ich möchte dich lieber nicht mehr im Himmel haben. So vergibt Gott nicht, oder? Gott vergibt bedingungslos. Wenn Gott vergibt, dann fangen wir wieder bei Null an. Und das ist etwas, was wir auch lernen müssen. Es kann sehr schwierig sein. Also was ich nicht damit meine, es gibt Situationen, ich sage mal eben, wenn es um Vergewaltigung geht und die Person, die vergewaltigt worden ist, dem Vergewaltiger vergeben muss. Ich meine, da gibt es seelsorgerliche Nöte, dann muss man das auch nicht forcieren und die einfach wieder ihr sagen, ja, jetzt verhalte ich einfach wieder normal gegenüber dieser Person? Ich meine, da müssen wir sensibel sein. Aber ich denke, die meisten Probleme, die wir haben, auch innerhalb der Gemeinde, sind Bagatellen im Vergleich zu solch einem Beispiel. Und dort eben geschieht es oft, dass man dann irgendwie denkt, ja, der hat das und das gesagt und mit dem will ich jetzt nicht mehr zu tun haben. Und ich habe ihm zwar vergeben, aber ich will nicht mehr mit ihm reden. Und das, meine Lieben, das geht nicht. Als Christen sind wir dazu aufgefordert, Friedensstifter zu sein, und wir sollen auf Vergebung und Versöhnung hinarbeiten. Und das kann ein sehr schwerer Prozess sein, aber es ist wichtig, dass wir in diesen Prozess hineinsteigen. Und der erste Schritt ist eben die Vergebung, dass wir sie aussprechen können, auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Und dann können wir auch auf Versöhnung hinarbeiten. Weiter ist es so, dass wenn Gott uns vergibt, er es folgendermaßen tut. Jeremia 31, Vers 34b. Dort sagt Gott, ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Also wenn Gott unsere Sünden vergibt, dann denkt er nicht mehr an diese Sünde. Er kommt nicht immer wieder mit einer Liste. Also wenn wir zu Gott kommen und unsere Sünden ihm bekennen und um Vergebung bitten, kommt er nicht mit einer Liste und sagt, ja, aber Andi, jetzt hast du schon die letzten 10 Jahre das 20.000 Mal gemacht. Da hast du es gemacht und da hast du es gemacht und da hast du es gemacht. Und immer wieder soll ich dir vergeben? Das macht Gott nicht. Gott sagt, okay, ich vergebe dir. Immer wieder aufs Neue. Und das Blatt ist wieder leer geputzt, ausradiert und wir fangen wieder bei Null an. Gott sagt ja auch in einer anderen Stelle, dass er unsere Sünde ins tiefste Meer schießt. Und die tiefste Stelle im Meer, ich weiß jetzt das nicht im Kopf, aber es ist mehrere Kilometer tief. Und der Druck ist so enorm groß dort unten. Dort überlebt nichts. Auch unsere Sünden nicht. Und so vergibt uns Gott. Gott denkt nicht mehr daran. Gott ist ja allwissend. Er vergisst die Sünde nicht. Er kann das nicht vergessen. Er ist allwissend. Er weiß immer, was alles passiert ist. Aber er denkt nicht mehr daran. Und so sollen wir es eben auch tun. Aber wir sind Meister darin, in unseren Konflikten oder in unseren Beziehungen historisch zu sein. Nicht hysterisch, sondern historisch. Wir haben eben auch immer wieder eine Liste, die wir hervorholen, wenn jetzt zum Beispiel unser Ehepartner gesündigt hat. Ja, jetzt hast du mich schon wieder kritisiert. Weißt du, du hast mich schon mein ganzes, und in unserer Ehe die ganze Zeit schon immer kritisiert. Angefangen hat es bei der Hochzeitsvorbereitung. Und dann als das erste Mal, als wir zu den Schwiegereltern gingen. Und dann bei der Kindererziehung und dann und dann und dann und dann. Also ich weiß nicht, ob ihr es jetzt so extrem macht, aber zum Teil können wir so ein bisschen historisch sein, oder? Da und da und dort und überall da hast du das getan und Gott vergibt nicht so. Und wir sollen auch nicht so vergeben. Gott denkt nicht mehr daran. Und darum sollen wir auch uns darin üben, nicht mehr daran zu denken, die Sünden des anderen, unseres Nächsten, nicht immer in uns hegen und pflegen und darüber nachdenken und brüten, sondern wir sollen sie ins äußerste Meer werfen, wie es Gott tut. Nicht mehr daran denken. Ich denke, auch wir können vieles nicht vergessen, gerade wenn uns wenn wir verletzt worden sind, wenn uns Schaden angefügt worden ist, fällt es uns schwer, die Dinge zu vergessen. Aber trotzdem sollen wir es wiederum mit der Hilfe von Jesus Christus versuchen, nicht mehr daran zu denken. Und dass, wenn Gedanken hochkommen, dass wir sie wieder Jesus ans Kreuz legen und sagen, Herr, du siehst jetzt wieder die Gedanken, dass ich darüber nachdenken will, was die andere Person als Schlechtes getan hat. Das will ich nicht, Herr. Hier hast du es. Ich will nicht darüber nachdenken. Hilf du mir, das zu vergessen. Und ich spreche wieder Vergebung aus im Namen Jesu Christi gegenüber dieser Person. Wir müssen es einfach immer wieder vor Jesus bringen, oder? Wenn wir merken, dass wir darüber nachdenken. Jesus vergibt uns und er denkt nicht mehr an unsere Sünden. Und darum sollen wir es auch so tun. Im Epheser 4, Vers 32 heißt es, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Nochmals, wir können nicht von uns aus heraus vergeben. Wir können es nur tun auf der Grundlage von dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Wir können es nur in der Kraft von Jesus Christus tun. Aber weil Jesus solch ein Opfer am Kreuz für uns gebracht hatte, weil Gott uns durch Jesus Christus vergeben hat, weil er uns diese 60 Millionen Tageslöhne vergeben hat, sollen wir auch die 100 Tageslöhne unserem Nächsten vergeben. Amen.